Aber wenn wir wirklich über dieses Thema von der Liebe Gottes anfangen nachzudenken und darüber zu sinnen, so wie die Bibel das sagt, so tief darüber nachzudenken, was es wirklich bedeutet, dann wird unser Herz sich ganz, ganz neu erfüllen und unsere Haltung, unser Leben wird sich verändern. Denn Gottes Liebe ist so stark, ist so gut. Und sehr oft verstehen wir die Liebe Gottes nicht. Und darum haben wir diese Predigtreihe gemacht, ungewöhnliche Liebe. Denn manchmal sieht Gottes Liebe anders aus, als wir eigentlich erwarten. Und in dieser Predigtreihe wollen wir einen etwas anderen Blick auf Gottes Liebe werfen. Denn in der ganzen Bibel wird genau das beschrieben, dass Gott die Welt liebt und er möchte seine Liebe zeigen. Wir fangen mit einer Bibelstelle an in Matthäus 4, Vers 23. Und am Anfang werde ich sagen, ich verstehe nicht genau, was das mit der Liebe Gottes zu tun hat und wie das beim Thema passt, aber halt ein bisschen durch und ihr werdet es ganz bald verstehen. Matthäus 4, Vers 23 in der Neue Genfer Übersetzung. Und da steht: Jesus erzog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Als Jesus hier auf Erden war, war eine der Sachen, die er getan hat, war, er hatte dieses Mitgefühl für Menschen und er ist hingegangen und er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen befreit. Er hatte Zeit für die Verlorenen. Er hat die Verlorenen gesucht, bis sie gefunden worden sind. Er hat Zeit genommen, wir lesen eine Geschichte, dass er beim Brunnen eine Frau aus Samaria anspricht. Eigentlich Menschen, womit in die Zeit Juden keine Beziehung mit hatten. So, das waren die Outcasts, die Menschen, womit wir eigentlich nicht reden, womit wir eigentlich nicht sprechen. Aber Jesus hat Zeit genommen für solche Menschen. Und Jesus hat Zeit genommen, um mit Pharisäer und Schriftgelehrten zu sein, aber gleichzeitig hat er Zeit genommen, um mit Zöllner zu sein. Zöllner so in unserer Zeit hat ein Finanzbeamter auch nicht der beste Ruf. Aber in die Zeit war das ganz, ganz schlimm, weil diese Zöllner, die waren oft auch korrupt und haben Leute quasi das Geld aus der Tasche geklaut, sozusagen. Und die waren die, womit das Volk überhaupt keine Beziehung mit haben wollte. Und sie haben dann noch Zoll eingetrieben für die Leute, die sie quasi unterdrückt haben, die Römer. Und dadurch hatten sie im Volk noch einen ganz schlechteren Namen, weil die waren die Verräter. Weißt du, so die, erstens nehmen sie unser Geld und dann noch an die Römer. Und Jesus nimmt Zeit, um auch mit Zöllner zu sprechen. Er hatte eine Bewogenheit und er wollte Menschen erreichen, er wollte Menschen befreien, er wollte Menschen heilen. Und in dieser Bibelstelle lesen wir, und er heilte alle Kranken und Leidenden. Vergebung ist so eine Sache. Manchmal kann Vergebung schwer sein. Oder vielleicht oft ist es schwer. Denn wenn wir Vergebung aussprechen, dann rechnen wir sie das zu. Wenn wir sie nicht vergeben, dann rechnen wir sie das zu, was sie uns in der Vergangenheit angetan oder zugefügt haben. Und vergeben wir, dann entscheiden wir, um ihre Fehler aus der Vergangenheit sie nicht zuzurechnen. Und Gottes Liebe ist so groß, Gott ist so liebevoll und gnädig, dass er nicht nur uns unsere Vergangenheit nicht zurechnet, quasi in der Vergebung, aber er geht auch weiter und er rechnet uns auch nicht zu, das, was wir in der Zukunft falsch tun werden. Gottes Liebe bewegt sich im Jetzt. Es ist nicht in der Vergangenheit, Gottes Liebe ist nicht in der Zukunft, aber Gottes Liebe ist in dem Nu, im Jetzt, in der Gegenwart, in das, was jetzt passiert. Und wenn wir uns diese Bibelstelle in diesem Licht betrachten, ich sage es, wir betrachten das eben das Vorherwissen Gottes. Gott weiß Sachen. Er weiß das, was wir gestern getan haben, aber er weiß auch das, was wir morgen tun werden, oder? Das ist eine der Eigenschaften Gottes, Vorherwissen. Und wir sehen, dass Jesus hier alle Kranke heilt. Das steht da. Er hat alle Kranke geheilt, egal ihre Hintergrund, egal ihre soziale Status, egal was sie verbrochen hatten, aber auch egal was sie tun würden. Und das macht das interessant, was der Liebe Gottes angeht. Denn das bedeutet, Jesus hat Hände geheilt, die wieder schlagen würden oder wieder klauen würden. Jesus hat Augen geheilt, die wieder lustend anschauen würden, die wieder sündigen würden. Jesus hat Füße geheilt, die wieder weglaufen würden oder wieder Wege gehen würden, die weg von Gott führen. Und Jesus hat Wunder getan. Jesus hat Menschen geheilt, die das Wunder, das Gott für sie getan hat, benutzen würden, um Böses zu tun. Und das bringt dazu ein Problem. Weil wir würden sagen, so eine Heilung ist eigentlich verschwendet, oder? Ein Bettler kommt irgendwie zu mir und er sagt, kann ich irgendwie, Geld haben? Und ich liebe es nicht, um Menschen Geld zu geben, nur dass sie jetzt hingehen und saufen gehen. Weißt du, so, ich will, wenn sie Hunger haben oder so, will ich sie gerne helfen. Aber wenn da jemand kommt und er will irgendwie Geld haben, eine Sache, dass ich dann tue oder versuche zu tun, ist, statt Geld zu geben, dann gehe ich mit ihm mit und kaufe ein Brötchen oder so für ihn, dass er das Geld nicht bloß verschwendet an der Sucht oder das Problem, was diese Person hat. Aber manchmal dann passiert es doch, dann gibst du doch Geld und in der Hoffnung, dass sie wirklich Brot oder das, was sie brauchen, kaufen werden. Und dann hörst du später, das ist doch an irgendwie Zigaretten oder an Schnaps benutzt haben. Und dann denkt man, oh, das ist doch verschwendet. Ich will dieser Person helfen. Ich will dieser Person nicht helfen, dass er weitergeht in der falschen Lebensstil. Und manchmal denke ich, wenn ich über die Liebe Gottes nachsinne und so wie wir darüber gesprochen haben, denke ich, Gott, was machst du? Was machst du, um Menschen zu heilen, die morgen wieder hingehen und wieder sündigen? Was machst du, um Menschen zu helfen, die später das eigentlich wegwerfen und Böses tun? Wie steht es mit deiner so sehr geliebten Rites, Herr? Herr, du liebst die Menschen so sehr, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr. Herr, manchmal will ich ein ernstes Wörtchen mit Gott sprechen und ihm sagen, Herr, mach mal langsam. Manchmal Leute, die ein Problem haben, dann reden wir mit sie so, ist alles gut mit dir, hast du deine Tabletten eingenommen, damit alles wieder im grünen Bereich kommt und so. Und manchmal dann denke ich, Herr, brauchst du Tabletten, die du einnehmen musst, damit deine so sehr geliebte Rites ein bisschen weniger wird, damit es in dem normalen Bereich hineinkommt? Ja, Liebe müssen wir, aber muss es so extrem, muss es so sehr sein, dass du sogar bereit bist, die Liebe, die du schenkst, zu verschwenden, dass wenn Menschen es nicht annehmen, dass es ihr trotzdem egal ist, weil du sie so sehr liebst? Herr, und vielleicht sollst du dein Vorherwissen ein bisschen mehr einsetzen. Du weißt doch alles. Du weißt doch alles, was passieren wird. Kannst du dein Vorherwissen nicht irgendwie mit einfließen lassen, damit diese Liebe, die so kostbar ist, ja, es ist ein kostbares Gut. Wir können doch Liebe nicht einfach so wegwerfen, wegschmeißen. Nein, wir müssen sorgfältig damit umgehen, Herr. Ja, vielleicht sollst du mal deine, so die Art und Weise, wie du mit deiner Zeit und mit deiner Ressource und deiner Liebe umgehst, ein bisschen sorgfältiger werden. Sogar die Bibel sagt es, oder? Wir können sogar Gott sagen, Herr, du hast selbst, ja, das waren sogar die Worte Jesu, wo Jesus gesagt hat, wir sollen keine Perle für Schweine werfen. Herr, aber es sieht so aus, als ob du das tust, was deine Liebe angeht. Mit deiner Liebe gibst du es Menschen, du heilst einfach alle, die da sind, ohne zu schauen, ob sie dich wirklich nachfolgen werden danach. Verschwendete Liebe. Wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich es anders gemacht. Seid ihr nicht froh, dass ich nicht Gott bin? Ich hatte gesagt, hör mal zu, Simeon, du möchtest geheilt werden, aber ich gucke kurz, ne, in der Zukunft, weil ich bin halt Gott, so ich kann das sehen. Und ich sage, was? Du wirst geheilt werden, aber mit diesen Händen wirst du in 3 Wochen sündigen. Und du wirst es ja in deine Hände heilen? Ich werde doch nicht deine Hände heilen, damit du in 3 Wochen sündigst, mit diesen Händen, die ich geheilt habe. Ich werde doch dich nicht helfen, um etwas zu tun, wovon ich weiß, dass du es später vermasselst. Wir können noch weitergehen. Wie ist es, wenn Gott uns auf unseren 18. Geburtstag sein Vorherwissen rat so berät, und er merkt, dass wir mit 52 ganz, ganz etwas Schlimmes tun werden. Und dass Gott auf unserem 18. Geburtstag schon sauer auf uns ist, über das, was passieren wird, weil er weiß, er wird es passieren. Also so, du stehst morgens auf und du bist 18, ach, schöner Tag, und du liebst den Herrn. Du gehst zu Gott und im Gebet und du sagst, guten Morgen, Herr Jesus. Und dann hörst du eine Stimme, der sagt, hallo. Und ein Herr, ist alles in Ordnung? Herr, habe ich etwas getan oder so? Ob du etwas getan hast? Jawohl. Was habe ich denn getan, Herr? Und sagt der Herr, es ist nicht das, was du getan hast, es ist das, was du tun wirst. Was denn? Ja, wenn du 52 Jahre bist, wirst du dies tun. Und ich bin heute sauer auf dich über das, was du tun wirst. Wenn Gott das täte, hätte er sogar recht. Aber wenn es um die Liebe Gottes geht, wählt Gott, um nicht seine Vorherwissen einzuschalten. Und das ist eigentlich das Tolle an die Liebe Gottes. Die Bibel sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. Und das Wort, die Welt, ist das sündige, korrupte System hier auf Erden. Ist das gefallene System, sind die Menschen, die weg von Gott sind, die nicht in Beziehung zu ihm sind. Und die Bibel sagt, Gott liebt die Welt so sehr. Er liebt nicht die guten Menschen, er liebt nicht die, weißt du, so seine Kinder und er liebt die Welt. Seine Agape-Liebe ist bedingungslos und er geht das Risiko ein, die Welt zu lieben mit der Möglichkeit, dass seine Liebe nie erwidert wird. Aber er liebt trotzdem. Wieso liebst du und heilst du einen Ehebrecher, damit diese Person morgen wieder hingehen kann und die ihr Ehe wieder brechen wird? wieso heilst du, wieso hilfst du sündige Menschen, die morgen das einfach wegwerfen und weitergehen und harren in ihrer Sünde? Es gibt eine Geschichte von 10 Aussätzigen in der Bibel. Das waren 10 Männer, die leprakrank waren, aussätzig. Und sie gehen alle zu Jesus. 10 Männer gehen zu Jesus, um Heilung zu erleben. Und dann sagt Jesus, geht und zeigt euch, wie heißt das beim Hohepriester, das war dieses Ritual, dass wenn du geheilt war, dann musstest du wieder zum Priester gehen und er würde dich untersuchen und er würde feststellen, ja, du bist wirklich geheilt und dann quasi, so wie wir zum Arzt gehen würden und dann würde der Arzt sagen, ja, jetzt bist du nicht mehr krank, du bist jetzt geheilt. Und so sagt Jesus sie, als sie zu ihm gekommen sind, sagt er, gehe wieder zum Hohepriester. Und sie wusste natürlich, was das bedeutet. Das bedeutet irgendwie, ist etwas passiert oder wird etwas passieren. Und sie gingen zum Hohepriester und während sie unterwegs waren, werden sie geheilt. Und diese 10 Männer waren so dankbar, dass sie alle wieder zurück zu Jesus gehen und Jesus auf die Knie fallen und Jesus bedanken. Oder? Nein. Von die 10 geht einer zurück. Einer geht zurück und ist dankbar. Und Jesus wusste es. 10% von das, was er getan hat, würde in unseren Augen vergeudet gewesen sein. Er hat sie geheilt und sie haben es genommen. Keine Dankbarkeit, keine Nachfolge, keine Einfluss für das Reich Gottes. Es hat kein nutzlos, keine Vorteile, nichts. Er hat es einfach gemacht. Was für eine Liebe ist das? Der alle 10 heilt, obwohl er weiß, dass nur eine dankbar sein wird. Ich möchte wieder zurückgehen zu der Geschichte von Lazarus. Lazarus ist krank und er wird sterben. Und obwohl Jesus weiß, dass er sterben wird, bleibt er 2 Tage länger am Ort, wo er die Nachricht empfangen hat, sagt die Bibel. So, er bleibt 2 Tage länger am Ort, wo er die Nachricht empfangen hat. Und dann redet er mit seinen Jüngern und dann fragen die Jünger, ja, sie haben natürlich mitbekommen, dass der Jünger, die Jesus liebt, so das stand so in diesem Zettel, was Schwester ausgeführt haben. So, Jesus bekommt die Nachricht und als er die Nachricht bekommt, entscheidet er nicht direkt loszugehen, aber 2 Tage länger zu bleiben. Und die Jünger fragen dann, warum? Und dann sagt Jesus, dass Lazarus eingeschlafen ist und dass er aber ihm aufwecken wird. Und sie haben gedacht, er ist müde und ist schlafen gegangen. Und Jesus will ihn wecken. Und dann haben sie gesagt, okay, dann ist es kein Problem. Dann sagt Jesus, nein. Letztendlich sagt er sie, er ist tot, er ist gestorben. So, Jesus wusste, dass er sterben würde, bleibt trotzdem 2 Tage länger. Sein Vorherwissen hat ihm gewarnt, er wusste, was passieren würde, aber bleibt trotzdem länger. Okay, wir verstehen es noch nicht. Aber dann geht er hin und kommt 4 Tage, nachdem Lazarus tot ist, an. Und dann sieht er die 2 Schwestern. Das waren 3 Freunde Jesu. Ich glaube, so wie ich die Bibel da verstehe, dass die Leute, die er am meisten als Familie gesehen hat hier auf Erden, waren diese 3 Geschwister. Lazarus, Martha und Maria. Er war sehr oft in Bethanien, war sehr oft bei denen zu Hause. Und jetzt ist der Lazarus krank und sein Freund liegt im Sterben und er hatte die Macht, ihm zu heilen, aber er bleibt trotzdem 2 Tage länger und hat seinen Plan, was passieren wird. Auf jeden Fall, er kommt an und dann ist es 4 Tage gewesen, dass Lazarus gestorben ist. Manche Leute sagen, Jesus hat 4 Tage gewartet, weil nach 4 Tagen es endgültig war, dass so ein Mensch tot war, nicht mehr auferstehen würde, so kein Scheintod oder irgendetwas, er war mäusetot. Und Jesus kommt. Und wir kennen alle die Geschichte, oder die meisten kennen die Geschichte, wissen, was passieren wird. Jesus wird Lazarus vom Toten auferwecken. Aber bevor er das tut, kommt er an und Martha und Maria begegnen ihm. Und ihr kennt die Geschichte, Martha und Maria, die sagen beide, Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, wenn du nur hier gewesen wärst, wäre unser Bruder nicht gestorben. Herr, und da war ein leichter Vorwurf, hört man so da drin. So, Herr, was hast du dir dabei gedacht? Wir haben doch rechtzeitig einen Bericht geschickt. Was hast du dir dabei gedacht, noch länger zu bleiben? Du wusstest, was los ist. Manchmal haben wir das Gefühl, dass da, worin wir stecken, dass Gott nicht versteht, wo wir ihn stecken. Weil wir manchmal Handlungen sehen um uns herum, Gotteshandlungen vielleicht oder Situationen. Und wir sagen, Herr, wo bist du in der Situation? Hast du nicht gesehen, wie es mir geht? Hast du nicht gemerkt, was passiert? Hast du nicht gesehen, Herr, ich habe dich doch gerufen. Ich habe doch gesagt, oh Herr, hilf mir. Und ich habe das Gefühl, dass du nicht gehört hast. Du hast gehört, aber du hast taub gespielt. Du hast einfach weitergemacht. Und jetzt bin ich in dieser Situation, in dieser Lage und ich verstehe nicht. Da ist so ein leichter Vorwurf in mein Gebet, als ich mit dir spreche, weil ich sage, Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, wenn du nur ein bisschen früher gekommen wärst, wenn du nur auf mein Gebet reagiert hättest, dann wäre dies doch nicht geschehen. Und dann steht Jesus mit diesen zwei Geschwister. Und dann kommt eine der großartigsten Bibelstellen in der Bibel. Es ist damit die kürzeste Bibelstelle in der Bibel. Und alle, die Kinder Gottesdienst, wie heißt das, gemacht haben und Bibelstellen auswendig gelernt haben, die wissen, über welche Bibelstelle ich spreche. Es ist Johannes 11, Vers 35 und da steht diese ganz lange Bibelstelle. Jesus weinte. Jesus weinte. Die Situation ist folgendes, sein Freund ist tot, aber er weiß genau, was passieren wird. Er weiß genau, dass er ihn in 5 Minuten oder ein bisschen länger vom Tod auferwecken wird. Warum weint er denn? Warum weint Jesus ganz kurz bevor er Lazarus vom Toten auferwecken wird? Denn wenn wir in der Zukunft schauen, dann waren die Tränen Jesu, die er da aufrichtig geweint hat, vergeudet, verschwendet. Denn er brauchte nicht zu weinen. Er konnte direkt zum nächsten Punkt übergehen und sagen, Lazarus, komm hervor! Und Lazarus kommt aus dem Toten, steht auf dem Toten auf und die ganze Menge jubelt und jauchzt, weil Jesus hat Lazarus vom Toten auferweckt. Und wenn es Tränen geben muss, dann müssen das doch Freudetränen sein, weil doch so ein Wunder geschehen ist. Aber die Träne, die Jesus hier weint, in Johannes 11, Vers 35, sind keine Freudentränen. Es sind Tränen des Mitgefühls und Tränen, weil die Geschwister da in einer Situation sind. Sie sind mitten in der Trauer, ihr Bruder ist gestorben. Und Jesus nimmt Zeit, mit sie zu trauern. Gottes Liebe ist immer in der Gegenwart, ist immer im Nu. Warum weint Jesus? Weil Gottes Liebe immer sich in der Gegenwart befindet. Egal was Gott noch tun wird in dein Leben, er nimmt Zeit, und für manche sieht es wie vergeudet und verschwendet aus, aber er nimmt Zeit, um jetzt in diesem Moment mit dir zu sein und dir zu lieben. Gottes Liebe ist jetzt. Wenn wir zurückschauen, können wir die Frage stellen, hat seine Heilungskraft, hat er das verschwendet auf diese Menschen, die er geheilt hat in Matthäus 4? Hat er seine heilende Kraft vergeudet, indem er 9 undankbare Aussätzige geheilt hat? Hat er seine Tränen verschwendet, um mit Maria und Martha und ihren Brüdern zu weinen, wo er wusste, dass er ihm in einigen Minuten aus dem Tod auferwecken würde? Und die Antwort ist natürlich nein. Denn Gott verschwendet nichts. Er macht keinen Fehler. Bei Gott gibt es kein Ups oder Oh nein. Er macht keine Fehler. Er weiß genau, was er tut. Und er weint. Der Grund hier ist, dass Jesus weint, weil die Liebe Gottes jetzt da ist. Als Martha und Maria in dem Moment im Trauer waren, war Jesus mit denen. Und er hat mit denen geweint. Unser Gott ist ein Gott, der Vorherwissen hat, aber trotzdem in dem Moment, so im Nu, solch ein außergewöhnliches Mitgefühl und Liebe empfinden kann für die Schmerzen der Menschheit, dass er Zeit nimmt, um mit sie zu weinen. Und weil er das Endergebnis kennt, verringert es nicht den Schmerzen, die er in diesem Moment, in dem Jetzt spürt, mit dir oder für dich. Solch eine Liebe bewegt unserem Herrn. Wisst ihr, wenn Menschen in Christus sterben, dann sagen wir oft, wir versuchen Menschen zu trösten und dann sagen wir, wir werden diese Person wiedersehen, wir werden diese Person im Himmel sehen, diese Person geht's gut und all diese Tatsachen stimmen. Es stimmt, dass jeder, der in Christus gestorben ist, dass wir diese Person wiedersehen. Wir sagen, er ist an einem besseren Ort, es geht dieser Person gut, wir werden uns im Himmel wiedersehen. Oh, was für eine Freude wird das sein. Aber all diese tröstenden Worte verringern die Schmerzen nicht, die du spürst, weil dein Geliebter nicht mehr da ist. Ich weiß noch, als Manis Mutter gestorben ist, hatten wir so eine Zeit. Weißt du, so wir wussten, wo sie ist. Wir wussten, dass alles gut ist. Aber man hat getrauert über die Zeit, dass man noch mit ihr verbringen wollte, hier auf Erden. Man hat getrauert über den Verlust, das Vermissen und das, was nicht mehr da ist. Und ich möchte euch heute sagen, dass egal, ob es so ein Sterbefall ist oder ob ihr durch eine Zeit geht in eurem Leben, wo ihr das Gefühl habt, alles geht den Bach runter, alles, ich bin in eine Situation, wo ich absolut nicht sein will und ich verstehe nicht, warum ich in dieser Situation bin. Und ich möchte euch sagen, Jesus ist mit euch in der Situation und seine Liebe ist da jetzt. Nicht morgen, nicht wenn das Wunder geschieht oder ob das Wunder überhaupt geschieht. Seine Liebe ist da. Jetzt ist er da. Jetzt liebt er dich. Und jetzt weint er mit dir, wenn du am Weinen bist. Jetzt lacht er mit dir, wenn du am Lachen bist. Die Bibel sagt, wir sollen als Christen sollen wir weinen mit die weinen. Wir sollen lachen mit die lachen. Also wir sollen uns eins machen mit die Personen, die durch gute oder schlechte oder was für Zeiten auch gehen. Und Jesus tut genau das. In Psalm 56, Vers 9, da steht. Hast du dir genau gemerkt, wie oft ich schon auf der Flucht war? Du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? In einer anderen Übersetzung, Gute Nachricht Bibel, steht: Du weißt, wie oft ich umherirren musste. Sammle meine Tränen in deinem Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Ich weiß genau, dass du weißt, wie oft ich umherirren musste, wie oft es mir schlecht ging, wie oft ich durch schwere Zeiten gegangen bin. Gott weiß genau, was für Zeiten wir durchmachen. Weißt du, in diese Zeiten, wo wir durch schwere Zeiten gehen und Tränen fließen, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, Gott, er nimmt unsere Tränen und er bewahrt sie, er sammelt sie in seine Flasche, in seine Krug. Jede Träne, die du geweint hast, hat Gott gesammelt. Nicht nur das, du zählst sie alle. Gott geht mit uns durch das, wodurch wir gehen. Egal, durch was es ist. Und manche würden sagen, das ist verschwendete Mitgefühl. Aber für Gott ist das nicht nutzlos, es ist genau richtig. Und selbst wenn Gott weiß, dass er morgen dich aus dieser Situation heraus holen wird und du noch eine Zeit hast, wodurch du in dieser Zeit bist, er wird dort mit dir sein, wenn der Sieg da ist, aber er ist auch mit dir, wenn du durch diese Zeit gehst. Und ich hoffe, dass das euch heute Morgen ermutigt. Dass ihr heute Morgen ermutigt sein könnt, dass ihr wisst, dass Gott nicht nur da ist, wenn alles gut geht, weil jetzt der Sieg errungen ist. Weißt du, sehr oft hören wir, wir sammeln Gebetsanliegen und dann hören wir und dann freuen wir uns, wenn der Gebetsanliegen erhört wurde. Weißt du, so wenn wir den Sieg bekommen haben, wenn wir sagen können, ja, es ist durch. Wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben Gottes Angesicht gesucht. Es war diese Situation und jetzt sind wir durch. Ist das nicht wunderbar? Natürlich, und wir freuen uns darüber. Aber können wir auch weitergehen und sagen, jetzt ist es noch nicht so weit. Aber ich weiß, Gott ist mit mir und seine Liebe zu mir hat sich nicht ein bisschen geändert. Seine Liebe ist genauso stark da. Und diese Zeit ist eine Zeit, wo meine Tränen so kostbar sind, dass er sie sammelt in seinem Krug und erzählt jede einzelne davon und jede Einzelheit wird aufgeschrieben in seinem Buch. Gott führt Buch über unsere Schmerzen. Gott führt Buch über die Zeiten, wodurch wir gehen. Ich möchte heute mit einem Beispiel enden. Es war sehr interessant, wir waren dieses Wochenende, waren einige von euch auf der Hillsong Network Tag, das ist so ein Tag, wo sie ein bisschen Einblick geben über wie sie Kleingruppen leiten, wie sie so um zu helfen in Dienstbereiche in der Gemeinde. Und da war ein Prediger aus Dänemark und er hat ein Lied vorher und dann ist er gekommen und hat gesprochen über, dass dieses Lied geschrieben würde wegen die Sache, dass die Herrenhuter gemacht haben. Und ich hatte meine Predigt schon vorbereitet und diesen Teil war schon drin und ich war wirklich baff, als ich das gehört habe. Und ihr kennt meine Geschichte. Ich komme aus der Herrenhuter-Gemeinde. Ich habe öfters darüber erzählt. Und die Herrenhuter, die hatten ein Slogan, die hatten so ein Motto und das war, damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Und die Gedanke, hinter diesem Slogan ist folgendes. Es ist, sie sagen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, der Preis ist bezahlt. Das Lamm hat den Preis bezahlt. Alles ist okay. Und jetzt kann jeder kommen. Aber wer kommt? Wer kommt? Jesus hat das Risiko genommen, um sein Leben zu geben für die ganze Menschheit, mit der Möglichkeit, dass die ganze Menschheit sagt, nein, aber danke. Dass die ganze Menschheit das Ganze ablehnt. Und wir kennen vielleicht viele Menschen, die die Liebe Gottes abgelehnt haben und wodurch es für die Menschen verschwendet gewesen ist. Aber die Herrenhuter, die haben gesagt, nein, das darf nie passieren. Das darf nie passieren. Sie haben gesagt, Herr, das, was du in mein Leben getan hast, ich werde aufstehen und ich werde es laut schreien und ich werde es überall verkündigen. Ich werde über die Agape, über die Liebe Gottes, die er für uns hat, ich werde es überall erzählen, damit viele Menschen wirklich verstehen können, was Gott für sie getan hat. Dass sie ihre Knie vor ihm beugen und dass sie zu Jesus finden, damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Dass eines Tages wir sagen können, Herr, guckt mal, ganz Deutschland hat Jesus aufgenommen, ganz Deutschland hat verstanden, warum du gestorben bist. Ganz Deutschland hat verstanden, dass deine Liebe so groß ist, dass es nicht verschwendet wurde, aber dass es aufgenommen wurde. Und jetzt sind wir gefragt. Wir haben Gottes Liebe erlebt. Können wir sagen, damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt? Damit mein Nachbarn über die Liebe Jesus hören kann. Lass uns zusammen auferstehen. Ich möchte einfach heute Morgen sagen, Gottes Liebe kommt nicht. Es ist hier. Jetzt. Und es ist für dich da. Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast, um Jesus in dein Leben einzuladen, dann kannst du heute diese Entscheidung treffen, damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Damit du als Preis stehen kannst. Weißt du, die Bibel sagt, eines Tages werden wir im Himmel stehen und Menschen aus allen Nationen, aus allen Ländern werden vor dem Thron Gottes stehen und sie werden ihm anbeten. Das bedeutet, Jesus wird den Preis seines Leidens empfangen. Das, was Jesus getan hat, wird nicht verschwendet werden. Denn viele, viele, viele werden ihn aufnehmen. Aber wenn ich realistisch um mich herum schaue, was in Deutschland und nicht nur in Deutschland, in dieser Welt passiert, wie viele Menschen weg von Gott sind, dann blutet mein Herz. Und ich sage, nein, nein, nein. Ich will sehen, dass mein Nachbarn die Liebe Gottes erlebt. Ich will sehen, dass Castellón die Liebe Gottes erlebt. Ich will sehen, dass Deutschland die Liebe Gottes erlebt. Ich will sehen, dass die ganze Welt die Liebe Gottes erfährt und aufnimmt und das Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus anbietet, annimmt. Ja, Wenn der Verlorene nach Hause kommt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, gibt es Freude im Himmel, gibt es ein Fest. Aber die Verlorenen sollen erst kommen. Gott, seine Liebe ist jetzt. Und wenn du die Liebe Gottes heute Morgen brauchst und noch nicht aufgenommen hast, lass uns zusammen beten und lass uns Jesus einladen. Komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir das tun, dann kommt er und wird Gemeinschaft mit uns haben. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich komme vor dein Thron der Gnade und ich bitte, dass du mir meine Schuld vergibst. Vergib mir, dass ich von dir gehört habe, aber dich nicht wirklich aufgenommen habe in mein Leben. Aber ich verstehe jetzt, wie sehr du mich liebst, dass du mich so sehr liebst, dass du dein Leben für mich gegeben hast und dass ich jetzt dieses Geschenk annehmen kann. Und ich bitte in Jesu Namen, dass du mich befreist von der Sklaverei der Sünde und dass du mich hineinfügst oder platzierst in dem Licht deines Heils. Und ich danke dir dafür und ich bitte in Jesu Namen, ändere mich, ich nehme dich an als mein Herr und mein Gott, in Jesu Namen. Amen.